Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Eine neue Folge Corona-Cast. Ich grüße Sie und bedanke mich schon mal dafür, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Fabian Deike und heute wird es eine Folge in diesem Podcast, bei der es eigentlich ursprünglich geplant, schwerpunktmäßig um zwei Themenfelder gehen sollte. Einmal die in Sachsen beschlossene 2G-Regel und die am Mittwoch von den Gesundheitsministerinnen und Ministern vereinbarten Regeln zur Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Falle einer Corona-Quarantäne. Aber wir müssen zunächst über etwas anderes reden, etwas sehr Ernstes, etwas Trauriges, etwas, das seit dem Wochenende die Menschen in Deutschland bewegt. Das Schicksal eines 20-jährigen Studenten, der in einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein gearbeitet hat und offenbar deshalb mit einem Kopfschuss getötet wurde, weil er einen Kunden auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen hat. Eine furchtbare Tat, mutmaßlich begangen von einem Mann, der laut eigener Aussage bei der Polizei die Corona-Regeln ablehnt und angibt, darunter gelitten zu haben. Mein Gesprächsgast heute ist Theologe. Er lehrt an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und mir jetzt zugeschaltet per Videoanruf Professor Dr. Andreas Lobhüdepohl. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Deike, nach Dresden.
Herr Lobhüdepohl, die furchtbare Tat in Rheinland-Pfalz, sie beschäftigt Politiker, Medien, Menschen überall in Deutschland. Von allem, was man bisher darüber weiß, liegt es nahe, dass die Tat begangen wurde, weil ein Mensch sich durch die Aufforderung, eine Maske zu tragen, nicht mehr anders davon zu befreien wusste, als denjenigen zu töten, der ihn darum gebeten hat. Was sagt das aus über die Lage, in der sich unsere Gesellschaft gerade zu diesem Zeitpunkt befindet?
Ja, furchtbar, Sie haben es in der Anmoderation schon genannt. Und nach dem, was ich aus der Presse erfahre, und ich unterstelle mal, sie berichtet richtig, ist es ja nicht einfach eine Reaktion im Affekt gewesen. Das wäre auch schon schlimm genug, damit kein Missverständnis entsteht. Sondern wir haben es hier eigentlich sogar mit einem kaltblütigen Mord zu tun. Denn der Täter ist offensichtlich nach Hause gefahren, nach anderthalb Stunden zurückgekommen, hat dann, wie er selbst sagt, als Provokation die Maske wieder heruntergetan, dann eine entsprechende Aufforderung gewissermaßen zu provozieren und hat dann diesen Studenten erschossen. Und das ist schon eine Form von Kaltblütigkeit, die mich erschüttert. Auch das Spontane wäre schon schlimm genug, aber das ist schon eine Situation, in der wir sehr darüber nachdenken müssen, ob wir nicht hier die Grenzen des zivilen Zusammenlebens weit überschritten haben. Gewalt ist nie zu legitimieren, aber dieser Ablauf gibt mir noch mal mehr zu denken. Ich sehe aber auch ein zweites, dass die Radikalisierung in der Szene, wenn ich das mal so sagen darf, der, ja, was soll ich sagen, sind es Corona-Leugner, Corona-Skeptiker, wenn sie nur das wären, dann wäre das zunächst einmal zu akzeptieren. Denn ich meine, dafür leben wir in einer Demokratie, dass wir auch unterschiedliche Auffassungen haben, auch unterschiedliche Auffassungen haben über die Gefährdungssituation, unterschiedliche Auffassungen haben über die notwendigen Reaktionen. Das gehört zur Demokratie dazu. Das ist eine Form der Strittigkeit, die müssen wir aushalten. Aber dass es offensichtlich nicht darum geht, sondern dass man die Corona-Skepsis nutzt als Vehikel, um sich an Grundsätze des zwischenmenschlichen Zusammenlebens zu vergreifen. Und das finde ich eigentlich das furchtbar Erschreckende. Also auch das, was hinter in den sozialen Netzwerken offensichtlich an Beifall, an Zustimmung sich bahnbricht. Das finde ich eben halt, das ist ein Angriff auf die Zivilität unserer Gesellschaft.
Da sprechen Sie gleich den nächsten Aspekt an. Es gab ja diese Tat, die alleinstehend schon schlimm genug eben ist. Und im Anschluss ist dann halt auch zu beobachten, dass dieser Mord in sozialen Medien, allen voran dann eben in einem Messenger-Dienst wie Telegram, von einschlägigen Kanälen aus dieser Querdenker- oder Verschwörungstheoretiker-Szene mit Beifall oder mit Häme reagiert wird von diesen Personen, die dort eben das konsumieren, aber auch selber sich äußern. Und glauben Sie, dass diese Gewalttat am Ende vielleicht ein Einzelfall war oder ein negativer Höhepunkt in dieser ganzen Entwicklung? Wie gefährlich ist tatsächlich diese Parallelwelt, die dort existiert?
Also sie ist darin gefährlich, weil sie nicht nur im Denken sich abspielt, sondern weil das Denken und das Eingestelltsein gegenüber diesen Maßnahmen auch zu Handlungen führt, nämlich genau zu der Gewalt gegenüber Menschen. Nicht nur gegenüber Sachen, auch das wäre schon nicht zu legitimieren, sondern vor allen Dingen gegenüber Menschen. Und wir haben hier ein Phänomen, was wir aus vielen populistischen, aus vielen rechtspopulistischen, rechtsextremen Facetten her kennen, das Einstellungsmuster, das Denkmuster, das Beifallmuster, Menschen in die Handlung drängen. Also in Gewalt dann gegenüber, in diesem Fall, wehrlosen Opfern, also einem 20-Jährigen, der einfach nur auf das Einhalten elementarer Regeln, die vor allen Dingen ja auch nicht sonderlich eingriffstief sind. Nicht? Was ist denn so furchtbar Schlimmes daran, dass wir eine Maske tragen? Ich trage sie übrigens auch ungern, damit kein Missverständnis ist. Ja? Ich fühle mich auch viel lieber ohne Maske, nicht? Aber es ist doch nur eine sehr überschaubare Eingriffstiefe, wenn wir zu unserem, aber auch zum Schutz aller Menschen diese Maske tragen. Nicht? Und das ist genau das Gefährliche. Wir haben es mit einer bestimmten Form von Radikalisierung zu tun, die nicht nur verbal aggressiv ist, auch das ist übrigens nicht besonders schön, sondern die aus der verbalen Aggressivität heraus zu manifester Gewalt gegenüber Menschen macht. Das ist das große Gefährliche, was sich hier in dem Fall von Ida Oberstein auch zeigt.
Zu beobachten ist das ja auch auf Demonstrationen. Medienvertreter, also Journalisten, berichten da ja öfters auch davon. Es ist auch teilweise dokumentiert, dass eben auch Übergriffe dann auf Demonstrationen stattfinden. In diesem Fall war es ja tatsächlich eine Alltagssituation und keine Situation, wo man eine Konfrontation hat kommen sehen können. Und das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz großer Unterschied.
Das war für mich auch der Punkt. Ich teile völlig Ihre Auffassung. Weshalb ich am Anfang mich vielleicht zu einer verwegenen Formulierung habe hinreißen lassen, dass ich davon gesprochen habe, es ist ein kaltblütiger Mord gewesen. Ich will diesen Menschen nicht in Bausch und Bogen verurteilen, dass wir müssen gucken, selbst wenn er eine bestimmte Form der psychischen Belastung hat, dann entschuldigt das aber auch übrigens nicht alles, muss man auch nüchtern sagen, nicht? Aber es ist nicht im Affekt passiert, nochmals, auch das wäre schlimm genug, sondern zwischen der ersten Gefühl, beeinträchtigt zu sein, und der Tat lagen anderthalb Stunden, wo ein Mensch nach Hause gefahren ist, eine Waffe sich geholt hat, wieder reingegangen ist, bewusst diese Situation provoziert hat, um dann sozusagen zur Tat zu schreiben. Und das ist genau das große Problem. Wir haben es mit einer furchtbaren Verrohung von Auseinandersetzungen zu tun. Und ich gestehe freimütig, dass auch die Querdenker-Szene, nicht, was für eigentlich ein wunderbarer Begriff Querdenker, nicht? Man, es ist eigentlich ja ein edler Begriff, nicht? Mal was gegen den Strich zu bürsten, neu nachzudenken, nicht? Das ist usurpiert worden, ja, vereinnahmt worden sozusagen von Menschen, denen daran gelegen ist, dass die Zivilität unserer offenen Gesellschaft Schaden nimmt. Und das ist eigentlich das große Gefährliche, was sich hier auch zeigt.
Gefährlich ist ja auch jetzt vielleicht die Tendenz, oder ja, wenn ich jetzt mich mal in eine Lage versetze, eines Verkäufers oder eines Zugbegleiters oder vielleicht auch von jemandem, der an einer Einlasskontrolle bei einem Konzert steht, der ja dazu aufgefordert ist, die Regeln durchzusetzen. Ja, weil es die Regel ist, dass man eine Maske tragen muss oder dass man seinen Genesenen- oder Impfnachweis zeigen muss. Wenn diese Leute jetzt sehen, was tatsächlich auch möglich ist, nämlich so eine schlimme Tat, wie glauben Sie, sollen die mit den Ängsten umgehen? Und wie kann man diese Menschen dazu bewegen, diese Regeln dann doch durchzusetzen? Ist das überhaupt möglich?
Naja, es muss ja möglich sein, weil diese Regeln sind ja nicht da, um uns einfach mal ein bisschen zu triezen oder dergleichen, sondern sie sind ja wirklich erforderlich, jedenfalls dem Grunde nach. Man kann über bestimmte einzelne Regeln immer noch nachdenken. Sind sie tatsächlich erforderlich? Sind sie angemessen? Sind sie eben verhältnismäßig? Aber dem Grunde nach, würde ich sagen, sind diese Regeln ja erforderlich, um uns und um andere zu schützen. Dergleichen. Deshalb müssen sie natürlich auch durchgesetzt werden. Hier bedarf es natürlich auch der Unterstützung der gesamten Öffentlichkeit. Es reicht nicht aus, dass nur die Einlasskontrolle verzagt dann fragt, sondern hier bedarf es auch der Zivilcourage. Ich habe es ja erlebt, Sie erleben das vielleicht auch, wir alle erleben das in der Straßenbahn oder wo auch immer, nicht? Wenn jemand dann also auf jemand anderen auffordert und er reagiert barsch, dann müssen andere eingreifen, müssen sagen, wir wollen das übrigens auch. Das heißt, sie müssen Zivilcourage zeigen. Diejenigen, die die Regeln durchsetzen, im Alltag, am Eingang eines Restaurants, in der Straßenbahn, im Zug oder wo auch immer, sie müssen sich darauf verlassen können, dass diejenigen, die dabei sind, sie im Fall der Fälle auch unterstützen. Also es ist eigentlich auch an der Zivilcourage von uns allen, ein Klima sozusagen zu erzeugen, dass diejenigen, die also auf die Einhaltung dieser Regeln drängen müssen, von Berufswegen, dass sie mit der Solidarität derer, die dabei sind, auch rechnen können, dass die hinter einem stehen. Und ich glaube, das wird ausgesprochen wichtig sein, dass wir diese Regeln auch in Zukunft werden durchsetzen können. Und da bin ich allerdings jetzt nicht ganz so pessimistisch, denn das muss man auch sagen, wir haben eine hohe Bereitschaft der Bevölkerung nach wie vor, sich an diese Regeln zu halten, selbst in solchen Situationen, wo man vielleicht selber den Sinn nicht so im Letzten einsieht. Aber wo man denkt, ich halte mich dran, weil ich weiß, unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir auch eine bestimmte Form von Regelbefolgung einhalten. Selbst wenn das manchmal nicht bis im Letzten vielleicht uns plausibel erscheint, dann bin ich doch eigentlich trotz dieser furchtbaren Vorfälle doch zunächst einmal sehr optimistisch und auch dankbar, dass wir doch ein vergleichsweise hohes Level an Normbefolgung, nennt man das ja nicht, auch verzeichnen können. Also von daher bin ich mir eigentlich doch relativ gewiss, dass die Durchsetzung dieser Regeln im Alltag auch tatsächlich gelingt und dass die wenigsten Personen Gefahr laufen, deshalb von Personen angegriffen zu werden oder gar in manifeste Gefahr an Leib und Leben zu geraten.
Stichwort Regeln. Ich würde sagen, wir machen da an dieser Stelle einmal einen thematischen Cut und springen zum nächsten Thema. In Sachsen gilt ab diesem Donnerstag eine neue Corona-Verordnung. Die sieht ein sogenanntes 2G-Optionsmodell vor. Gastronomen, Veranstalter oder auch Betreiber von Hallenbädern können freiwillig das Modell einführen und nur noch Genesene und Geimpfte einlassen. Getestete müssen dann draußen bleiben. Dafür entfällt Maskenpflicht und Abstandsregel im Raum. Wie beurteilen Sie diese 2G-Regel generell und dieses, manche nennen es auch Hamburger Modell, dieses Optionsmodell im Speziellen?
Ja, wir müssen ja sorgfältig unterscheiden, vielen Dank für die präzisen Stichworte, die Sie mir vorgetragen haben, zwischen einem Optionsmodell und einem Regelmodell. Nicht? In Baden-Württemberg haben wir das als ein Regelmodell, allerdings erst ab einer bestimmten Gefährdungsstufe, dass dann 2G auch verpflichtend wird und nicht nur als ein Optionsmodell. Grundsätzlich sage ich ganz offen, und da kann ich, glaube ich, auch für den Rat, für den Ethikrat insgesamt sprechen, sind wir für die 3G-Regel. Denn wir haben keine Impfpflicht, keine gesetzliche. Und deshalb muss es auch denen, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen wollen oder nicht können, das gibt es ja auch bei uns aus medizinischen Gründen, oder denken Sie nur an die Kinder unter 12 Jahren, die können sich noch nicht, selbst wenn sie sich wollten, nicht, dass sie die Möglichkeiten haben, nicht nur an den öffentlichen, an öffentlichen Fragen teilzunehmen, sondern auch im Privaten sich Zugang zu allen Möglichkeiten auch zu verschaffen. Das halte ich für ausgesprochen wichtig, dass also diese 3G eigentlich auch so weit wie möglich durchgehalten wird. Dass es zu 2G kommen kann und auch muss und darin auch eine moralische Legitimität sich erzeugt, liegt schlicht daran, das, was wir vor einigen Wochen noch verzeichnen konnten, dass also das dritte G, also das negativ getestete Sein, längst nicht mehr den Sicherheitsstandard aufweist durch die Mutanten, wie noch vor einigen Wochen, der nämlich damals noch vergleichbar war, eben halt mit dem Genesensein oder dem Geimpftsein. Die neuen Mutanten sind so viel mehr aggressiver, dass wir eine sogenannte Falsch-Negativ-Rate bei den, insbesondere bei den Schnelltesten von bis zu 25% haben. Das Geimpftsein, das Genesensein, da gibt es auch noch etwa 5% an Gefahr, dass man dann nicht nur, dass man sich infiziert, sondern dass man vor allen Dingen überträgt. Es geht ja immer um die Übertragung, also um das Anstecken. Auch das ist ein Risiko. Das hat es auch vor Wochen noch gegeben bei den negativ Getesteten. Dieses Risiko ist deutlich größer geworden, also bis eben zu 25%. Das heißt, wir haben eine veränderte Sicherheitslage. Und wenn wir jetzt als das 2G einführen oder als Optionsmodell, dann ist das legitim dann, wenn die Sicherheitslage es erfordert. Dann ist es zwar bedauerlich für die negativ Getesteten, die, also die sich eigentlich testen wollen, aber nicht mehr können, dass das nicht mehr ausreicht, aber der Sicherheit geschuldet. Und dann ist es legitim, denn dann muss ich als Mensch, der sich nicht impfen lassen will, selber die Güter abwägen, was ist mir wichtiger? Meine Vorbehalte gegenüber der Impfung, aus welchen Gründen das auch immer sich speist, diese Vorbehalte. Dann muss ich aber als Ausfluss meiner Freiheitsentscheidung auch möglicherweise negative Effekte in Kauf nehmen, dass ich also nicht alles machen kann. Oder aber, dass ich sage, nein, ich stelle, für mich sind Restaurantsbesuche, Kultureinrichtungen so wichtig, dass ich meine Skrupel gegenüber einer Impfung, gegenüber dieser Impfung zurückstelle und ich mich von jetzt auf gleich auch impfen lassen.
Aber glauben Sie nicht auch, dass dann genau diese, ich nenne es mal Ausgrenzung an einer gewissen Stelle, diese spürbare Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben kann?
Nein, da sage ich, die Frage liegt nahe, die liegt sehr nahe. Nur ich selber habe es ja sozusagen ich muss in vielen Bereichen meines Lebens, muss ich, wenn ich Entscheidungen treffe, abwägen, welche Vorteile habe ich mit meiner Entscheidung, welche Nachteile. Wenn ich beispielsweise im öffentlichen Verkehr mit einem Automobil teilnehmen will, in dem ich selber fahre, muss ich auch eine Voraussetzung erfüllen. Und zwar nicht, weil jemand mich erziehen will, sondern weil die Voraussetzung sicherstellen soll, dass ich andere nicht gefährde. Und wenn ich das aber nicht will, dann muss ich eben halt darauf verzichten, dass ich mich im Straßenverkehr mit einem eigenen Auto bewege. Da gibt es ganz viele Situationen unseres Lebens, wo ich diese Güterabwägung mache. Wenn ich in die Karibik reisen will, muss ich mich auch gegen Gelbfieber impfen. Wenn ich das aber nicht will, dann kann ich eben halt nicht in die Karibik fahren. Verstehen Sie, wir haben permanent diese Situation und das gehört auch zu einer Freiheitsentscheidung hinzu. Und das muss auch von demjenigen, der sich nicht impfen lassen will, obwohl er es könnte, obwohl ihm also ein Impfangebot vorliegt, obwohl er auch keine medizinischen Gründe kennt, dann muss er das schlicht abwägen. Und ich wehre mich nämlich dagegen, hier von einer Spaltung zu sprechen. Ich will Ihnen in aller Offenheit sagen, die Solidarbereitschaft der Gesellschaft gegenüber denen, die sich freiwillig nicht impfen lassen wollen, ist sehr hoch. Und zwar deshalb, weil natürlich jeder gewollt Ungeimpfte damit rechnen kann, auch mit rechnen können muss, dass ihm, wenn er infiziert wird, wenn er erkrankt, wenn er sogar schwer erkrankt, dass für ihn ein Krankenhausbett zur Verfügung steht. Und wir wissen aber, dass das Krankenhausbett beziehungsweise das intensivmedizinische Versorgungsangebot zu Lasten anderer Patienten gibt, die nämlich sterben übrigens. Das haben wir ja in den letzten Jahren gemacht. Nochmals, das ist eine Solidarbereitschaft der Geimpften gegenüber den Ungeimpften, die halte ich für sehr richtig, weil das ist ein Grundrecht auf medizinische Versorgung. Das sollen die selbstverständlich auch bekommen. Nochmals, das wird in der Schweiz oder in den USA ganz anders diskutiert. Da wird nämlich schon längst diskutiert, die Ungeimpften, die freiwillig Ungeimpften sollen auch kein Bett mehr bekommen. Das halte ich für falsch, nicht? Aber ab einem bestimmten Punkt müssen sie selber dann auch die Kosten ihrer Freiheitsentscheidung selber tragen, weil sonst hat das nichts mehr mit einer Freiheitsentscheidung zu tun.
Auf der anderen Seite argumentieren eben jene, die sich nicht impfen lassen wollen, dass das 2G-Modell eine Art Impfpflicht durch die Hintertür ist. Also Sie hatten jetzt gerade eben...
Ja, klar.
Genau. Sie haben jetzt gerade eben genau das. Nee, alles gut. Sie haben ja gerade eben beschrieben, dass den Betreffenden dann, wenn sie sich nicht impfen lassen, ihnen vielleicht der Zugang zum Restaurantbesuch erschwert ist oder dass sie vielleicht nicht auf ein Konzert gehen können. Das ist beides jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig, macht das Leben vielleicht lebenswert. So viel also verstanden. Anders sieht es da aber schon aus, wenn es jetzt, wie von den Gesundheitsministern beschlossen, Ungeimpfte im Falle einer Quarantäne eben dann keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung haben. Das soll ab November kommen. Einige Länder machen das jetzt schon inzwischen. Da kann man ja dann doch schon im Zweifel, wenn es jetzt jemanden betrifft, 14 Tage Quarantäne, ein halber Monatslohn, der fehlt, das ist dann doch schon ein ziemlich hoher Druck, der da entsteht und schon eher so diese, ich nenne es mal, offenstehende Hintertür, oder?
Nee, ich bitte um Entschuldigung, dass ich Ihnen da doch etwas, also wie Sie argumentieren, ist zunächst mal sehr plausibel. Ja, aber erstens ist das eine gesetzliche, ist das genauso gesetzlich vorgesehen. Das ist jetzt hier, das ist die gesetzliche
Grundlage. Nee, klar, dass das gesetzliche Grundlage ist im Infektionsschutzgesetz, ist es ja auch genau festgelegt.
Ja, also das ist das Infektionsschutzgesetz, das sagt ganz klar aus, dass wenn ein Staat eine Quarantänepflicht anordnet und der Betroffene kann sich allerdings nicht selber schützen, dann ist ihm, finde ich, sehr richtig mit Fug und Recht der Lohn zu erstatten, beziehungsweise nicht er, sondern der Betrieb bekommt die Lohnfortzahlung zurückerstattet. Das finde ich völlig legitim. Aber es ist ausgeschlossen, das ist die Rechtslage, die seit Jahrzehnten gilt, dass wenn ich aber das dadurch abwehren kann, weil ich eben halt mich impfen lassen kann, dass ich dann keinen Anspruch habe. Dass das bislang noch so läuft, ist eine Kulanzgrund, beziehungsweise bislang konnten sich ja erst sukzessive nur die Bevölkerung dagegen schützen. Wir hatten ja also ein Problem, dass nicht genügend Impfstoff ganz am Anfang zur Verfügung stand. Also insofern war völlig klar, stand mir ja ein Impfangebot nicht zur Verfügung. Das steht aber jetzt allen zur Verfügung. Und auch hier muss ich, mit Verlaub, das gehört zum freiheitlichen Leben eines Menschen dazu, dass ich selber abwäge, nehme ich das Risiko in Kauf, dass ich also in Quarantäne muss, mit den Implikationen, die gesetzlich eigentlich so vorgesehen sind, oder aber ist mir das Risiko zu groß, dann kann ich mich sozusagen impfen lassen. Ich muss Ihnen sehr offen sagen, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich da sehr deutlich werde, ja, also auch jetzt nicht nur Ihnen gegenüber entschuldige mich, sondern vielleicht auch den Zuhörern und Zuhörern, aber man muss auch mal etwas konsequent zu Ende denken, sozusagen. Ich kann nicht für mich die ganze Zeit Freiheitsrechte einfordern, aber die Kosten, die für meine Freiheitsausübung bestehen, externalisieren, also auf alle anderen übertragen. So geht das nicht. Ja? Wir leben nicht in einer Gesellschaft, Tesla, Teflon, nicht? Also der Erfolg bleibt kleben, nicht? Tesla nicht? Und Teflon, alle Negativen, die perlen bei mir ab. So geht das nicht. So ist unsere Gesellschaft aus guten Gründen nicht strukturiert. Ich muss auch diejenigen schützen, die nämlich das mitbezahlen müssen. Ja? Also insofern sage ich hier sehr klar, ich halte das nicht nur für moralisch legitim, dass die Bundesländer das Gesetz zur Geltung bringen, was sie vor Jahrzehnten geschlossen haben, sondern ich halte das sogar für moralisch geboten.
Es sind ja nicht meine Argumente, die ich da jetzt vielleicht in diese Frageformulierung mit reingenommen habe, sondern Argumente, die man tatsächlich eben liest und sieht und das nicht unbedingt von wenigen Leuten. Man kann es auch konkret machen an einem Beispiel. Ein Dresdner Gastronom etwa bekommt gerade große Aufmerksamkeit bei Facebook, weil er darüber schimpft, dass sich die Regeln häufig ändern, dass man damit allein gelassen wird und dass der Staat sich, so schreibt er es, sich ständig in private Dinge einmische und dass er selbst entscheiden wolle, ob er sich impfen, testen und so weiter lässt. Was sagt man dann Leuten, die sich jetzt zunehmend eben auch durch diese vielen Regeln, erst 3G, jetzt 2G, dann entfällt die Bezahlung oder dieses kostenlose Testangebot. Was sagt man diesen Menschen, wenn sie sich zunehmend bevormundet fühlen? Diese Menschen fühlen sich in Wien so einer Art äußerem Zwang.
Ja, sehr schön, wunderbar Ihre Frage. Entschuldigen Sie, wunderbar Ihre Frage. Wo ist seine Bevormundung? Er muss nur selber entscheiden, was ihm wichtiger ist. Da muss er sich dran gewöhnen, der Restaurant. Darf ich mal so frech sein? Ich bin so frech.
Sie dürfen so frech sein.
Das Restaurant macht ja permanente Entscheidungen und dergleichen. Er muss sich sagen, was für ihn wichtiger ist. Genauso wie er entscheiden muss in seinem Leben, ist ihm wichtiger ein Eigenheim und er verzichtet auf ein Auto oder er verzichtet auf ein Auto, kauft sich lieber ein Eigenheim, fährt lieber in Urlaub, macht lieber. Das heißt, wir machen permanent Entscheidungen in unserer Lebenswelt, weil wir nicht alles haben können. Mhm. Und mit Verlaub, diese Regeln, die hier gerade kommen, sind ja nicht gemacht durch den Staat oder durch die Gesellschaft, um hier jemanden zu piesacken. Ja, die Gefahr, in der wir hier momentan leben, geht von einem Virus aus und nicht von Menschen, die mal Lust haben, irgendwie hier zu machen. Ich glaube, es ist eher in manchen Bevölkerungskreisen eine generelle Skepsis gegenüber einer bestimmten Form von Staatlichkeit. Okay, dann muss man darüber arbeiten.
Ich meine, also wenn Leute sagen, dass das ein von einer Regierung gemachte Krise ist. Ich glaube, da ist sowieso schwierig, gegen zu argumentieren. Also das wahrscheinlich dann. Ne?
Also ich bin ja permanent in diesen Debatten drin. Ich finde auch übrigens vorzüglich, dass sie geführt werden, diese Debatten. Weil nur über das Führen von Debatten können wir erstens verstehen, wie ist das Argument des anderen. Ja, also wie läuft das? Ja, und wir können vielleicht auch darüber eine gewisse Form von Plausibilität erzeugen. Da bin ich also gegenüber dem von Ihnen jetzt zitierten Wirt, den ich natürlich nicht kenne, ich kenne auch seine Facebook-Eintragung nicht, aber da vermute ich mal, dass das vielleicht bei ihm auch eine Rolle spielt, nämlich dass er von einer mangelhaften Kommunikation auch sich überrollt. Und da würde ich in der Tat sagen, das ist vielleicht ein großes Problem, dass die Kommunikation, und zwar nicht nur das Maßnahmen angekündigt oder verkündet werden, sondern dass Maßnahmen auch begründet werden, sozusagen. Ja? Also der Sinn erläutert wird, dass das zu wenig vielleicht in der Pandemie geschehen ist.
Oder zu wenig auch gehört werden möchte.
Oder auch zu wenig gehört werden müsste. Schauen Sie, wir haben einen Fall, den finde ich ausgesprochen interessant, nämlich die Frage der Impfpriorisierung. Da hat der Bundesgesundheitsminister vor exakt einem Jahr, im September letzten Jahres, eine Taskforce eingerichtet, lange bevor es überhaupt einen Impfstoff gab. Lange bevor also überhaupt das Problem eintrat, dass es Impfstoffe zu knapp ist. Und da hat er gesagt, ich selber habe seinerzeit oder dieser Taskforce angehört, nicht? Im Vorfeld müssen wir die Regeln einer Priorisierung nicht nur erarbeiten, sondern auch kommunizieren, damit die Bevölkerung sozusagen nicht nur weiß, sondern sich mit diesen, mit den Gründen für diese Priorisierung auseinandersetzen kann. So, und da muss ich ganz offen sagen, ich bin selber völlig überrascht, also von Protesten in kleineren Bereichen abgesehen, mit welcher großen Akzeptanz die Gesellschaft gefolgt ist, dass man sagt, wir gehen hier nicht sozusagen die schnellsten oder die wichtigsten Menschen, sondern die bedürftigsten Menschen. Das haben andere Gesellschaften anders gemacht. Und ich bin selber erfreut aber auch überrascht, aber hoch erfreut, dass es auf jeweils im Grundsatz auf eine solche Akzeptanz gestoßen ist. Diese, nicht, also dass man nach den Dringlichkeiten, nicht, wer hat am nötigsten, wer hat das größte Risiko, schwer oder tödlich zu erkranken. Nicht? Und dass man nicht gesagt hat, ach, wir nehmen nur die Wichtigsten oder die in wichtigen Berufen sind, das haben nämlich andere Staaten gemacht, sondern wir nehmen die Gefährdetsten und das waren eben halt die Altersassoziierten oder eben halt durch Krankheitsvorerkrankungsassoziierten, die ganz am Anfang starten. Nicht? Und das war eine Strategie, eine vorauslaufende Debatte zu führen in der Gesellschaft. Und das ist zumindest, soweit ich das wahrnehmen kann, dem Grunde nach eigentlich gelungen. Und darüber bin ich froh. Und daran zeigt sich, dass wir, je mehr wir darüber auch sprechen, je mehr wir die Gründe benennen, dass das doch bei vielen auf, was heißt fruchtbaren Boden, also auf Akzeptanz stößt, weil sie sich damit auseinandergesetzt können und weil sie darin ja auch ernst genommen werden. Nicht? Wir begründen ja anderen Menschen gegenüber dann etwas, weil wir damit rechnen, sie verstehen und wir wollen werben um ihre Zustimmung. Und das ist eine Frage von Wertschätzung.
Oder weil sie vielleicht auch etwas im Zweifel nicht gut finden, was man verkünden muss. Ein so ein Thema sind die Bürgertests beispielsweise, die ab dem 11. Oktober ja dann nicht mehr kostenlos sein sollen. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass davon Minderjährige nicht ausgenommen werden. Also für die 12- bis 18-Jährigen sollen diese Tests zum Jahresende dann auch kostenpflichtig werden. Bis dahin gilt eine Übergangsfrist. Bei Minderjährigen spielt doch aber schon dann das Elternhaus eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für eine Impfung, die ja im Zweifel vom Test befreien kann. Oder nicht?
Richtig. Klar. Also erstmal haben Sie ein, wie ich meine, ganz wichtiges Stichwort genannt. Diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen können, müssen ausgenommen werden von der Kostenpflichtigkeit. Das ist, soweit ich das kenne, die Debatten, das ist natürlich auch nochmal länderspezifisch unterschiedlich geregelt, aber dem Grunde nach akzeptiert. Das finde ich schon mal extrem wichtig. Alles andere wäre ein massiver Verstoß gegen Gerechtigkeitsgrundsätze. Das will ich mal vorweg sagen. Jetzt zwischen den 12- und 18-jährigen Personen, da entscheiden natürlich auch die Eltern mit, ob sie geimpft werden oder nicht, aber nicht alleine. Und die Kosten müssen auch nicht die 12- bis 18-Jährigen tragen, sondern die Eltern. Also das, denke ich, ist ausgesprochen wichtig. Und insofern gibt es da hier eine tatsächliche, wenn ich das mal so sagen darf, Inhaftungnahme eben nicht der 12- bis 18-Jährigen, sondern der Personensorgeberechtigten. Also im Regelfall ist das hier, sind das hier die Eltern, die eben halt mit denen und für die Kinder entscheiden und auch mit den Eltern, mit diesen Kindern entscheiden. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es tatsächlich ein großes Problem darstellt. Das mag vielleicht auch in unterschiedlichen Bundesländern anders sein, in, was weiß ich, Bremen anders sein als in Bayern oder in NRW anders als in Sachsen. Da muss man sorgfältig drauf achten. Ich erkenne nur eine sehr, sehr hohe Impfbereitschaft und Willigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Und zwar, ich möchte Ihnen auch aus völlig nachvollziehbaren Gründen, deshalb haben wir uns oder habe ich mich auch immer sehr, sehr heftig dafür eingesetzt. Es geht ja nicht nur darum, dass sie noch in die Schule können. Es geht auch darum, dass Kinder und Jugendliche, ich rede gerade mal von Jugendlichen, unüberwacht, sag ich mal, das auch machen wollen, was sie wollen. Nicht immer erst ein Test für irgendetwas, ob bezahlt oder unbezahlt, sondern dass sie eine Form jugendlicher Freizügigkeit genießen, ohne immer die Eltern im Rücken zu haben, die gucken, was macht er denn jetzt wieder? Wofür braucht er das jetzt? Verstehen Sie? Das ist gar nicht das Finanzierungsproblem. Deshalb wollen sich auch viele Kinder und Jugendliche impfen lassen. Es gibt auch noch andere Gründe nicht. Und ich finde, das ist ein so wichtiges Motiv. Wir müssen Kindern und Jugendlichen die unüberwachte Freizügigkeit.
Überwachung durch Corona-Tests, auch eine steile These.
Ja, klar. Verstehen Sie, denn ich muss ja wieder hin und verstehen Sie ein bisschen. Also das ist, Sie haben das Stichwort genannt, das ist eine steile Formulierung von mir. Aber natürlich sind das sind nicht Überwachung, aber das sind doch limitierende, kontrollierende Aspekte, die eine Rolle spielen. Und Kinder und Jugendliche wollen auch schlicht, ohne dass alle Welt wieder weiß, was sie gerade mal machen, irgendwas machen. Ja, in die Disco gehen oder was auch immer. Und deshalb, glaube ich, ist hier eine hohe Impfbereitschaft bei Jugendlichen erkennbar. Wir sehen das ja jetzt in der Schulsituation, rauszukommen aus der permanenten Testpflicht. Ja. Und übrigens nicht, deshalb ist das auch nur ein virtuelles Problem, solange nämlich die Testpflicht in den Schulen besteht, da ist das ja kostenlos. Und wenn die sich 2-3 Mal testen lassen, brauchen sie eigentlich überhaupt keine
Kosten. Auf der anderen Seite müsste man auch sagen, wenn jetzt die Tests für Minderjährige nicht kostenpflichtig wären, dann würde ja auch diese Kontrolle empfangen. Da könnten sie einfach ins Testzentrum gehen, den Test machen. Oder nein, ich weiß, wir sind gerade nicht sicher, ob man da die Zustimmung der Eltern braucht.
Genau, ich meine auch.
Nee, dann würde das nicht funktionieren. Ja.
Also jedenfalls für unter 16-Jährige, unter 14-Jährige in jedem Fall, für 16-Jährige nicht mehr. Wir gehen davon aus, jetzt unabhängig der Pandemie, jetzt zwar in der Pädiatrie, dass also schon ab 14 Jahren eigentlich die Einwilligungsfähigkeit vorhanden ist.
Aber das
müsste ich selber noch mal recherchieren, ob Sie heute eine Einwilligung bedürfen, sich testen zu lassen.
Wir haben jetzt jedenfalls sehr viel über Abwägungen gesprochen in diesem Gespräch, über verschiedene Meinungen, Maßnahmen und Regeln. Zum Ende hin vielleicht noch eine generelle Frage. Gibt es in so einer Pandemie überhaupt ein richtig oder falsch?
Nee. Also jedenfalls wenn es sich um, wissen Sie, gerade in den letzten anderthalb Jahren sind wir permanent dazu genötigt, Güter abzuwägen. Hm. Ja, was ist das Wichtigere im Wissen, dass wenn wir das eine tun, verletzen wir andere wichtige Güter? Das nennen wir als Ethiker immer Güterabwägung. Und das ist so, deshalb, da gibt es nie ein eindeutiges richtig oder falsch. Ja, wir müssen immer wieder neu abwägen, immer wieder auch neu nachsteuern und dergleichen. Ja, wir nennen das in der Ethik, jetzt ist vielleicht ein furchtbarer Begriff, aber ich nenne ihn dennoch. Ja, wir nennen das immer eine tragische Entscheidung. Mhm. Nicht? Das finde ich sehr ehrlich. Wir wissen nämlich immer, dass wenn wir uns, Beispiel, im Lockdown für eine bestimmte Form des Gesundheitsschutzes entscheiden, nämlich dass wir eine Überlastung der intensivmedizinischen Versorgungsangebote nicht eintreten lassen wollen, nicht, das nicht, dass wir aber zugleich auch gesundheitsrelevante Schäden verursachen. Mhm. Das ist tragisch. Und da gibt es nie sozusagen ein absolut richtig oder absolut falsch, sozusagen, nicht? Deshalb sage ich so spontan eben auf Ihre Frage, gibt es eigentlich auch mal Ja oder Nein? Ganz selten, nicht? Sondern es sind immer Dinge, die abgewogen werden müssen und davor muss auch geworben werden. Man kann das auch anders gewichten und dergleichen. Vielleicht eine befremdliche, aber vielleicht aber auf der anderen Seite eine ehrliche Antwort von meiner Seite.
In meiner letzten Frage will ich jetzt keine tragische Entscheidung. Ich will einfach nur vielleicht ein Datum oder einen Zeitraum. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch, dass er damit rechnet, dass im Frühjahr nächsten Jahres die Pandemie beendet sein könnte, weil genügend Personen dann geimpft sind oder genesen sind. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Gassen hat einen Freedom Day gefordert, Ende Oktober. Also das soll dann der Tag sein, an dem alle Beschränkungen fallen sollen. Wann sehen Sie dieses Datum gekommen, wo man darüber nachdenken kann, den Zeitraum? Sind Sie da eher optimistisch? Pessimistisch ist vielleicht ein falsches Wort, aber wie sehen Sie das?
Also wenn Sie eine ganz ehrliche Antwort von mir haben wollen, wundern mich beide.
Da bin ich sehr interessiert dran.
Beide Antworten wundern mich. Hm. Eine Sache ist, wann können wir in Deutschland auf die allgemeinen Regeln verzichten? Das verbindet sich ja mit einem Freedom Day. Von Gas. Ob das Ende Oktober ist oder im Frühjahr, weiß ich nicht. Ich bin Ethiker. Ja, das ist ein Sachverhalt. Das hängt davon ab, wie das Pandemiegeschehen weiterläuft. Nämlich können wir gesichert davon ausgehen, dass wir nicht neue Mutanten haben. Nicht? Was würde Herr Gassen sagen, wenn wir in 3 Wochen, der Herr Drosten und andere sagen müssen, dummerweise, wir haben jetzt nicht nur Mü, sondern wir haben also irgendwie Omega-Variante. Ja, sie sind schon beim letzten Buchstaben des griechischen Alphabets angekommen und die wirft alle Erfolge, die wir über Impfungen haben, über den Haufen. Das können wir bedauerlicherweise nie auch sparen.
Also ist diese Debatte tragisch?
Ja, weil nee, tragisch nicht, aber ich will Ihnen aber noch einen anderen Grund nennen. Hm. Bis zum Frühjahr wird die Weltbevölkerung nicht geimpft sein. Und das ist nämlich ein großes Problem. Wir schauen eigentlich dann wiederum nur auf Deutschland. Erstens ist das nicht sonderlich moralisch, sage ich mal ganz offen, weil Menschenrechte kennen keine Begrenzung auf einen Staat, sondern das gilt für die Menschheit insgesamt. Also es müssen alle Menschen eigentlich die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Aber unabhängig jetzt dieses moralischen Argumentes ist es auch ein Sachproblem. Wir wissen, die Pandemie, nicht umsonst heißt das Pandemie und nicht Epidemie, ist eine weltweite Pandemie. Und die Pandemie ist eigentlich erst dann zu Ende, wenn wir weltweit einen ausreichenden Schutz, sei es durch Impfung, sei es durch Genesung, hoffentlich nur über Impfung, ganz wenig über Genesung, dass ich nicht so viel erkranke, nicht? Wenn wir das haben. Und das ist nicht im nächsten Frühjahr. Auf Deutschland bezogen, vielleicht kann man das organisieren, nicht? Aber auf die Pandemie, wann die Pandemie beendet ist, das ist wirklich tatsächlich erst dann, wie auch die WHO und viele andere ja sagen, eigentlich auch Herr Spahn selber, der ja immer auch auf die internationale Verantwortung mit abgehoben hat, nicht? Wenn sich also international eine Entspannung einstellt. Und wie gesagt, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das im nächsten Frühjahr erfolgt.
Vielleicht meint das ja auch, dass zu diesem Zeitpunkt diese endemische Lage erreicht sein könnte, dass man eben dazu übergeht, dass es in Deutschland nicht mehr diese pandemische Lage ist. Also, naja, dass es isoliert betrachtet wird. Wird wahrscheinlich so dann an der Stelle sein. Herr Lobhüdepohl, ich danke Ihnen erst einmal an dieser Stelle für dieses ausführliche Gespräch hier bei uns im Podcast bei sächsische.de.
Bitteschön, herzliche Grüße nach Dresden.
Vielen Dank und herzliche Grüße zurück nach Berlin. Ja, ein sehr tiefgründiges Gespräch war das mit Andreas Lobhüdepohl, Mitglied des Deutschen Ethikrates, mit vielen Perspektiven und Denkansätzen zu diesem furchtbaren Fall von Ida Oberstein sowie den verschiedenen neuen Corona-Regeln, die wir hier in diesem Gespräch gerade thematisiert haben, verlinke ich in der Beschreibung der Podcast-Folge wie immer passende Inhalte. Zum Ende dieser Folge gibt's aber nochmal zusammenfassend zu den beiden Themen einen ganz kurzen Newsblock. Wie hier schon hinreichend thematisiert in dieser Podcast-Folge, will Sachsen in der Corona-Pandemie künftig verstärkt auf das 2G-System setzen. Die Möglichkeit, nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu gewähren, soll für die Innengastronomie, Veranstaltungen in Innenräumen, Veranstaltungen von bis zu 5000 Personen, Hallenbäder und Saunen sowie Diskotheken und Clubs gelten. Die Regelung ist in der am Dienstag vom Kabinett beschlossenen neuen Corona-Schutzverordnung als Optionsmodell formuliert. Es ist also niemand verpflichtet, diese Regel für seinen Betrieb anzuwenden. Allerdings, wenn eine Einrichtung das 2G-System nutzt, fallen Beschränkungen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot weg. Für Kinder unter 16 Jahren gilt das 2G-Modell nicht. Die neue Verordnung gilt vom 23. September bis zum 20. Oktober. Und abschließend noch kurz erklärt, worum es beim Stopp der Lohnfortzahlung genau geht. Am Mittwoch haben sich die Gesundheitsminister auf ein bundeseinheitliches Vorgehen geeinigt. Demnach wird es so sein, dass Ungeimpfte ab dem 1. November überall in Deutschland keinen Anspruch mehr auf Vergütung für den Zeitraum ihrer Quarantäne im Falle einer Ansteckung oder nach Reiserückkehr haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu:
Hintergrund, das ist wichtig, ist das geltende Infektionsschutzgesetz vom Bundestag beschlossen. Das sieht ausdrücklich vor, dass in den Fällen, wo eine empfohlene Schutzimpfung verfügbar ist, keine Lohnersatzleistungen mehr zu zahlen sind. Ich denke, es ist gut, dass wir auch dort ein bundeseinheitliches Vorgehen haben. Bundeseinheitliches Vorgehen stärkt auch das Vertrauen, auch was das Datum angeht, der Bürgerinnen und Bürger in die Regelungen, die da sind.
Der Stichtag 1. November, das noch als Ergänzung, sei gewählt worden, damit auch Menschen, die sich jetzt noch für eine Impfung entscheiden würden, genug Zeit bliebe, sodass sie nicht von der Regelung betroffen seien, hieß es noch. Damit soll es das gewesen sein für diese Woche im Corona-Cast. Wir hören uns wieder nach der Bundestagswahl. Die ist am 26. September. Ein Programmhinweis deshalb noch an dieser Stelle in eigener Sache. Wir sind am Wahlabend und in den Tagen danach mit einem umfassenden Ergebnisdienst bei sächsische.de am Start. Mit Ergebnissen bis auf Gemeinde und teils auch Wahllokalebene. Schauen Sie gern vorbei. Damit tschüss und bis bald.